Wenn man jetzt einfach ein Model fotografiert, da sagt man, stell dich mal so hin, stell dich mal da hin, bleib mal da stehen, das ist natürlich leicht. Ist, wenn man einen Vogel fotografiert, den will man nicht stören, da kann man schon mal nicht so nah ran. Da muss man sich in ein Tanzzelt reinsetzen, dann kommt der Vogel aber eh nicht angeflogen und das macht es halt spannend. Aber wenn man dann mal ein richtig gutes Bild gemacht hat, so, dann freut man sich halt umso mehr, finde ich. Das macht es spannend.
Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Heute geht es bei uns darum, wie man die Schönheit der Natur perfekt in Szene setzt. Außerdem gibt es eine kleine Premiere. Ich habe nämlich zum ersten Mal zwei Gäste in einer Podcast-Folge. Zusammen mit den Naturfotografen Bastian Forkel und Urs Leuthäuser sprechen wir über Fotografie, den Respekt vor der Natur und wie sich die beiden ihre Artenkenntnis selbst beigebracht haben. Sie sind Anfang 20 und sind ehrenamtlich beim LBV Coburg aktiv. Viel Spaß bei dieser Folge von Ausgeflogen. Ja, hallo Basti, hallo Urs. Es freut mich sehr, dass ich heute bei euch in Coburg bin. Wir waren auch gerade schon draußen und haben ein paar Vögel beobachtet und gehört und fotografiert. Und da hören wir jetzt mal kurz rein zum Einstieg.
Wir sind jetzt bei Coburg am Goldbergsee, am Hochwasserrückhaltebecken. Das gibt es jetzt seit ungefähr 10 bis 12 Jahren und hat sich nach und nach zum Vogelschutzgebiet entwickelt mit relativ großen Artenvielfalt. Wir haben jetzt im Herbst einige Durchzügler hier, die jetzt hier Rast machen. Zum Beispiel Bekassinen haben wir heute gesehen, 5 Stück. Langsam sind auch Wintergäste hier, die dann den ganzen Winter hier bleiben. Krickenten sind mittlerweile viele da, die kommen aus dem Norden.
Und das sind jetzt?
Nilgänse.
Nilgänse, okay.
Die streiten gerade. Da fliegt noch Silberreiher.
Kanadagänse kommen jetzt auch noch rüber, also ist einiges los.
Guck mal da hinten, das könnte eine Pfeifente sein.
Ach ja, genau, jetzt sehe ich sie auch. Da kann man doch mal ein Bild machen.
Meine erste Frage wäre an dich, Basti. Wie bist du denn überhaupt zur Fotografie gekommen?
Also zur Fotografie bin ich gekommen, ja, das ist eine gute Frage, weil ich schon immer gerne in der Natur draußen unterwegs war. Dann sieht man halt eben die schönen Bilder und da denkt man sich, das können wir ja selbst auch mal probieren. Dann hat man sich halt eine ordentliche Kamera gekauft und dann hat es immer mehr Spaß gemacht und so bin ich dazu gekommen.
Und Urs, wann hattest du das erste Mal eine Kamera in der Hand?
Oh, wirklich eine Kamera in der Hand? Das ist, glaube ich, schon relativ lang her. Zumindest so eine kleine Kompaktkamera. Eine wirklich größere Kamera, mit der ich dann fotografiert habe, als ich, ja, 15 war oder so.
Ja, wie habt ihr beide euch denn kennengelernt oder wie seid ihr zu diesem, ja, Fotografie-Duo gekommen, sage ich mal?
Ja, das war ein Zufall. Da war ich mal im Internet, habe geguckt, was man hier in Coburg so fotografieren kann, beziehungsweise wo. Und da bin ich auf dem Urs seine Website gestoßen. Da stand eben drauf, dass es ein junger Naturfotograf direkt aus Coburg ist. Und da habe ich gedacht, ja, muss ich auf jeden Fall mal eine Mail schreiben. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Das war Ende 16 schon müsste es gewesen sein,
ja, Anfang genau, 17. Genau, und dann waren wir kurz danach auch gleich mal zusammen fotografieren. Genau.
Und wie ist es dann weitergegangen? Also ja, was macht ihr so rund um Fotografie im Raum Coburg?
Ja, wir waren dann mal zusammen beim Fotografieren eben und so bin ich dann über den Basti zur Wasservogelzählung gekommen, der mich da mit hingenommen hat, die wir ja monatlich machen. Und so kam ich dann auch immer mehr zum LBV und irgendwann kam der Vorschlag, doch eine Arbeitsgruppe für Naturfotografie zu machen, weil es doch einige Fotografen gibt, die sich viel damit beschäftigen und wir wollten einfach versuchen, die Fotografen so ein bisschen zusammenzubringen. Und so hat sich eben diese Naturfotografengruppe entwickelt und mittlerweile sind über 15 Leute da aktiv mit dabei.
Ja, wo geht ihr denn am liebsten fotografieren? Also gibt es da bestimmte Gebiete, in denen es gut geht, wo man viele Arten entdecken kann?
Auf jeden Fall am Goldbergsee, wo wir heute schon unterwegs waren, wenn man Vögel fotografieren will, weil da ist immer richtig was los. Das ist der Hotspot für Vögel, würde ich mal sagen, bei uns. Und sonst gehe ich gerne so, weil ich ja Reptilien und Amphibien gerne fotografiere, in Sandgruben oder sowas.
Ja, was mich noch interessiert, ich bin ja jetzt ein bisschen später heute nach Coburg gekommen und ihr wart irgendwie schon Stunden vorher unterwegs. Wie früh muss man denn aufstehen, um ja gute Fotos machen zu können?
Also im Moment ist es total entspannt. Es geht auf den Winter zu, da kann man spät aufstehen. Im Sommer, wenn dann die Sonne um 5:30 aufgeht, ist es doch ganz schön früh. Aber gut, es macht wirklich Spaß und es ist immer wieder wunderschön. Ganz früh, vor allem ist man dann alleine, zum Sonnenaufgang draußen zu sein. Da lohnt sich das Aufstehen eigentlich immer.
Ja, was sind denn sonst noch so Probleme beim Fotografieren oder Herausforderungen? Also wie bekommt man denn das perfekte Foto hin?
Naja, auf jeden Fall viel ausprobieren, würde ich mal sagen. Also mit der Kamera rausgehen, vielleicht YouTube-Videos angucken, sich eben mit anderen Fotografen vernetzen. Ja, und die Probleme, man hat nie so das passende Licht, wie man es auf jeden Fall haben will, würde ich mal sagen. Das Tier macht nie, was man machen möchte, aber das macht es andersrum halt auch wieder spannend.
Und wie hast du dir jetzt das Fotografieren zum Beispiel beigebracht? Also
ich habe mir es mehr oder weniger selber beigebracht. Learning by doing. Einfach viel draußen sein, viel fotografieren und nach merkt man auch, was man achten muss. Natürlich schaut man sich andere Bilder an, das ist extrem hilfreich. Hat Bilder, die einem besonders gut gefallen und versucht sich an denen zu orientieren.
Wie viele Fotos muss man denn machen, bis ein gutes dabei ist? Also habt ihr da so eine Quote?
Es gibt keine Quote. Ich kann nur sagen, ich mache im Jahr sehr, sehr viele 1000 Bilder. Und am Ende des Jahres hat man immer so seine Top 3 bis 5, wo man sagt, yo, die sind richtig geil geworden.
So wenige nur?
Ja.
Okay. Warum sind nur so wenige Fotos die, mit denen man wirklich zufrieden ist?
Ja, ein perfektes Foto, mit dem muss man vor allem selber zufrieden sein. Andere finden vielleicht andere Fotos schöner. Es ist immer toll, wenn eine seltene Art drauf ist. Natürlich kann man auch wunderschöne Fotos von häufigen Arten machen. Trotzdem sind seltene Arten natürlich begehrtere Fotomotive. Das Licht muss passen, natürlich muss die Schärfe und die Fotoqualität passen.
Was war so die Lieblingsart von dir, die du mal irgendwie erwischt hast oder wo du fotografiert hast?
Also eine spezielle Lieblingsart kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Es gibt mehrere Arten, die mich wirklich faszinieren. Insgesamt würde ich sagen, sind Eulen meine Lieblingsmotive. Mhm. Die faszinieren mich wirklich sehr.
Und bei dir, Basti, hattest du irgendein Foto, wo du sagst, ja, das ist nach wie vor, nach all den Jahren, irgendwie so das beste Foto, was du jeweils geschossen hast?
Also bei mir ändert sich das eigentlich jedes Jahr mal. Es ist jedes Mal ein Foto mit Amphibien oder Reptilien drauf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das meine Lieblingsmotive quasi sind. Bis vor kurzem waren es noch so Rotbauchunken, die ich mal gesehen habe. Die habe ich das erste Mal gesehen und da war gleich ein Top-Foto dabei. Und dieses Jahr ist es auf jeden Fall die Kreuzkröte. Da gibt es bei uns im Landkreis nur noch ganz, ganz, ganz wenige. Und da habe ich eben eine mal wunderschön erwischt, wo auch, wie es Urs beschrieben hat, alles passt. Das Licht, die Schärfe und das Tier hat auch mitgespielt. Von daher ist es dieses Jahr die Kreuzkröte.
Mhm. Was mich noch interessieren würde, wie weit würdet ihr denn gehen, um ein perfektes Foto hinzubekommen? Also wie nah geht man vielleicht an das Tier ran? Was macht man da so?
Ja, das oberste Ziel oder der wichtigste Punkt ist der Wohl des Tieres. Das darf auf gar keinen Fall gefährdet werden. Das perfekte Bild ist, wenn das Tier dabei in keinster Weise gestört wird. Erstens, weil es schlecht fürs Tier ist. Zweitens, es ist auch schlecht fürs Bild, weil ein gestörtes Tier verhält sich nicht natürlich und damit wirkt das Bild auch nicht mehr natürlich. Man kann sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit hinter ein Bild stecken. Da bin ich auch gern bereit, das zu investieren. Aber natürlich darf das Tier dadurch in keinster Weise irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden.
Und habt ihr den Eindruck, das machen manche andere Fotografen oder Fotografinnen? Also inwiefern, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, fasst man das Tier dann an? Oder also was sollte man auf gar keinen Fall machen?
Generell sollte man Störungen vermeiden. Man lernt da auch dazu, wie man mit Tieren umgeht, wie nah man rangehen kann. Es gibt immer schwarze Schafe, die gibt es auch in der Naturfotografie und schwarze Schafe fallen immer besonders auf. Aber es sind wirklich nur einzelne Leute. Die Leute, die ich kenne, halten sich alle sehr respektvoll gegenüber der Natur.
Wie ist so dein Umgang beim Fotografieren und zum Thema respektvoll in der Natur sein?
Ja, also wie du auch gesagt hast, ist von Tier zu Tier unterschiedlich, wie hoch die Fluchtdistanz ist. Bei so Amphibien, Reptilien muss man logischerweise relativ nah ran, aber auch da kann man es vermeiden, dass die jetzt fluchtartig ihren Sonnenplatz verlassen zum Beispiel. Ja, anfassen geht bei Amphibien gar nicht, weil erstens ist es für denen ihre Haut schlecht und es gibt ja auch so einen Pilz, der jetzt die deutschen Amphibien stark bedroht und den kann man dadurch ja auch noch zusätzlich verbreiten. Von daher bei denen erst recht nicht anfassen. Und ich meine, beim Vogel oder bei irgendeinem Säugetier hat sich das mit anfassen erledigt lassen, eigentlich so nah ran.
Ja, jetzt haben wir in diesem, aber auch im letzten Jahr halt festgestellt, dass durch Corona, einfach weil viele Sachen geschlossen waren, Konzerte, Kinos, Diskotheken, all das ging nicht mehr, die Geschäfte waren zu und es sind immer mehr Leute in die Natur gegangen. Was sind denn so die wichtigsten Sachen, worauf man wirklich achten soll und was machen vielleicht viele Menschen falsch, die nicht so häufig in der Natur sind?
Ja, also grundsätzlich ist es auf jeden Fall schön, wenn die Leute in der Natur sind, weil nur so kann man da ein Verständnis dafür entwickeln, was bei uns überhaupt lebt, was schützenswert ist und was wir da verlieren würden, wenn wir es nicht schützen. Aber man muss sich eben an bestimmte Regeln halten, prinzipiell an alle Regeln, die es eben da draußen gibt, auch wenn es nicht viele sind, muss man sich halten. Man sollte im Naturschutzgebiet auf jeden Fall nicht quer über die Wiese laufen, sondern sich einfach ans Wegegebot halten, auf den Wegen bleiben.
Warum ist das wichtig?
Vor allem zur Brutzeit von den Vögeln. Im Wiesenbrütergebiet ist das ein riesiges Problem, weil die Vögel teilweise ihre Nester am Boden haben und man merkt es gar nicht, wenn man die zertritt. Also da zerstört man dann wirklich das Nest. Aber natürlich stört man auch alle anderen Vögel, die da in der Gegend sind, egal ob Bodenbrüter oder nicht, bei ihrem Brutgeschehen. Die Vögel sind es nicht gewohnt, dass Leute abseits der Wege sind. Auf den Wegen fühlen sie sich auch viel weniger gestört, wie wenn man daneben rumläuft.
Und auch im Winter ist es eben wichtig, dass man dann die Wege nicht verlässt, weil dann brüten sie zwar nicht, aber dann sind die Vögel auf ihre Energiereserven angewiesen. Und wenn die da ständig auffliegen, vor allem wenn viele Leute draußen unterwegs sind, das ist auch eine Katastrophe für die. Die finden ja eh kaum Futter im Winter.
Mhm. Genauso ist es bei Zugvögeln, die hier Rast machen. Die brauchen die Energie, die haben noch einen weiten Weg vor sich und man sollte auf jeden Fall versuchen, Störungen zu vermeiden.
Auf was muss man sonst noch achten?
Man sollte in der Natur nichts kaputt machen, die Tiere nicht anfassen, keine seltenen Pflanzen ausreißen, Hunde an die Leine nehmen.
Ist es manchmal mühsam, wenn man eben den ganzen Tag unterwegs ist und dann vielleicht ja kein passendes Foto dabei war. Also bleibt man dann motiviert?
Wenn man dann nicht motiviert bleibt, bleibt man nicht bei der Naturfotografie, weil der Standard ist, dass man draußen unterwegs ist und man hat kein tolles Foto mit nach Hause gebracht. Also in den meisten Fällen bin ich draußen und so richtig toll sind die Bilder dann nicht, die ich mit heimgebracht habe. Ab und zu kommt es dann eben wieder vor, dass ein wirkliches Topfoto dabei ist und das sind die Fotos, die einen dann motivieren. Aber es geht ja nicht nur immer nur um schöne Fotos, es geht auch einfach ums Draußensein und ums Spaß haben.
Genau, ich würde gerne noch ein bisschen über eure Naturfotografie-Arbeitsgruppe sprechen. Was unternehmt ihr denn da konkret und wie ist da so der Blick in die Zukunft? Wie soll es damit weitergehen?
Also am Anfang haben wir erstmal versucht, so viele Mitglieder wie möglich zu werben, sag ich mal. Jeder hat seinen Fotokollegen und Kolleginnen Bescheid gesagt. Dann waren wir eben mal ein paar Leute. Dann hat man sich auch ein, zwei Mal treffen können. Da waren wir auch am Goldbergsee zum Beispiel unterwegs. Ist halt nur fürs Fotografieren mit die beste Stelle. Und nach diesen zwei Treffen war dann gleich mal Schluss wegen Corona. Dann hatten wir irgendwann mal die Idee, dass wir uns ja online treffen könnten. Da hat dann irgendjemand einen Vortrag über seinen Fotourlaub gemacht. Wir haben mal über Technik geredet. Das haben wir wöchentlich gemacht, am Ende dann zweiwöchentlich. Und irgendwann waren dann auch wieder Treffen erlaubt. Dann waren wir mal wieder draußen unterwegs, um gemeinsam zu fotografieren.
Und kann man da noch mitmachen, wenn man irgendwie Interesse hat?
Also unsere Gruppe richtet sich speziell an die Coburger Naturfotografenszene, aber wer da noch Interesse hat und sich auch in der Fotografie ein bisschen auskennt und das schon eine Zeit lang macht, ist da sehr herzlich willkommen.
Jetzt sind wir quasi schon mit dem Fotografieren fertig und man hat die Bilder auf seiner Kamera. Wie geht's denn dann weiter? Wie bearbeitet ihr die zum Beispiel?
Also ich bearbeite die so minimal. Ich mache jetzt nicht die krassesten Effekte rein, aber so eine Kamera nimmt in einem Format auf, womit ein Handy oder ein Computer jetzt relativ wenig anfangen kann. Deshalb muss man die eh bearbeiten. Dann passt mal die Belichtung an, weil die meistens eh nicht passt. Schärft ein bisschen nach, aber das war es im Großen und Ganzen schon. Und dann kommt es halt eben so aufs Handy und man kann es hochladen.
Wie veröffentlicht ihr sie dann? Oder kommen die nur ins eigene Fotoalbum? Oder ja, was passiert dann mit den Fotos?
Also ich veröffentliche meine eigenen Bilder auf meiner Website und auf Instagram ab und zu mal, auch wenn ich es nicht so regelmäßig mache. Und ich mache auch einen eigenen Kalender. Wir haben ja den LBV-Kalender und ich mache auch meine eigenen Kalender. Da sind so die besten Fotos drin. Genau, aber richtig breit veröffentlichen tue ich es jetzt auch nicht.
Ja, Instagram ist da schon ein ganz gutes Stichwort, weil ja, seitdem ich nämlich beim LBV bin und auch mein Instagram-Algorithmus quasi das kapiert hat, werden mir jetzt auch ganz viele Naturfotos auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen angezeigt. Wie steht ihr denn dazu?
Ja, ich finde es schon gut, wenn man seine Arbeit teilt. Man kann andere damit inspirieren. Man selbst kann sich vor allem Inspiration holen, so mache ich das, vor allem auf Instagram, wie du schon gesagt hast, wenn der Feed das mal gecheckt hat, was man da so auf Instagram eigentlich anschaut. Und dann kriegt man halt schon gute Bildideen.
Ja, genau so ist es. Man bekommt gute Inspiration, wenn man sich die anderen Bilder anschaut. Wobei ich sagen muss, ich bin kein großer Instagram-Fan. Ich sehe es auch in vielen Teilen, aber in vielen Bereichen einfach sehr skeptisch.
Warum genau?
Ja, also Massentourismus, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber ja, es gibt da so ein paar Beispiele von ein paar Hotspots, wo dann jeder hinrennt. Auf Instagram sieht man auch nicht, wie das Bild entstanden ist. Bei vielen Bildern wäre ein bisschen mehr Geschichte dazu schon interessant. Aber normalerweise ist Instagram einfach nur schnell durchklicken und ja.
Ja, ich habe in der Vorbereitung zur Folge auch mit einer Freundin gesprochen, die eben auch Naturfotografin ist. Und die hat auch gesagt, dass Instagram zum Beispiel auch Bilder, die ja irgendwie eher ein Motiv quasi gut darstellen, dass sowas irgendwie besser geklickt wird. Aber dass eher auf so künstlerische Sachen kann die Plattform halt irgendwie gar keinen Wert legen sozusagen. Oder ja, dass einfach auch die Bilder auf dem kleinen Bildschirm zum Beispiel gar nicht so rüberkommen. Wie steht ihr dazu oder bekommt ihr das auch mit?
Ja, das stimmt. Also mehr künstlerisch angehauchte Bilder kommen auf Instagram nicht so gut an. Hauptsächlich knallige Farben und Porträts, was man einfach auf den ersten Blick sofort sieht. Ich sehe das auch bei mir an der Zahl der Likes, dass es irgendwie nicht zu dem passt, was ich als meine Top-Bilder bezeichnen würde.
Wie kann man denn dann zusammengefasst sagen, also findet ihr Social Media ist eher Fluch oder Segen?
Es ist schon schön, um seine Bilder zu teilen, sonst würde man sie nur für sich machen. Kein anderer wird sie sehen, so kann man sie wenigstens teilen. Wie viele Likes da drunter stehen, ist mir persönlich eh egal. Ich lade ihn hoch, dass ein paar Leute halt was davon haben, die es interessiert, gucken sich's an, die anderen lassen es halt bleiben, das ist mir egal. Aber ich finde es schon gut.
Und es motiviert ja auch eben selber irgendwie ja, aktiv zu werden oder fotografieren zu können und es zeigt ja auch die Schönheit der Natur. Wie kann man denn am besten mit dem Fotografieren anfangen, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat?
Also man kann bestimmt auch mit dem Handy anfangen. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand gleich mal 1000 Euro für eine gute Kamera ausgeben will oder noch mehr. Da ist ja nach oben eh keine Grenze. Wenn man dann mit dem Handy mal ein bisschen anfängt und dann probiert, ob es was für einen ist, dann kann man sich mal eine gebrauchte Spiegelreflex kaufen. So ein bisschen ältere sind auch gut und kosten nicht viel. Da kann man rumexperimentieren und da kann man sich eben steigern, wenn man merkt, es ist was für einen.
Hast du noch irgendwelche Tipps, wie man gut einsteigt?
Einfach rausgehen und üben und machen. Genau, und schauen, ob es Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, dann kommt es von alleine.
Was braucht man da für Ausrüstung am Anfang? Vielleicht auch, wenn man nicht so viel Geld hat, um sich jetzt gleich eine sehr teure Spiegelreflexkamera leisten zu können?
Ja, die Fotografie ist ein teures Hobby. Das ist nun mal so. Man braucht eine gewisse Ausrüstung. Natürlich macht der Fotograf das Bild. Die Kamera ist nur das Werkzeug. Aber man braucht eben auch das richtige Werkzeug. Und mit einem besseren Werkzeug ist es oft auch leichter, das bessere, das gute Bild zu machen.
Was habt ihr denn für konkrete Tipps, wie man ja, das perfekte, das schöne Foto hinbekommt?
Rausgehen, üben, sich grundsätzlich damit vertraut machen, wie die Werte von der Kamera funktionieren. Es gibt ja drei Werte, die so wichtig sind. Das ist Verschlusszeit, Blende und ISO. Und da muss man halt immer gucken, was von diesen drei Werten fürs Bild gerade wichtig ist. Wenn man einen Vogel im Flug fotografiert, ist zum Beispiel die Verschlusszeit ganz wichtig, weil wenn die zu lang ist, ist der Vogel unscharf. Will man jetzt eine Blume fotografieren, ist die Verschlusszeit mehr oder weniger egal und möchte man den Hintergrund schön unscharf bekommen, ist die Blende wichtig. Und dafür braucht man grundsätzliches Verständnis und dann ist vieles schon mal leichter, würde ich sagen.
Was auch sehr viel hilft, ist, wenn man seine eigene Kamera gut kennt. Eigentlich sollte man seine Kamera völlig blind bedienen können. Das kann man auch zu Hause ein bisschen ausprobieren und sich einfach mit der Kamera in der Hand hinsetzen, die Einstellungen verändern, so wie man das will. Und besonders schön werden die Bilder eigentlich immer, wenn man auf Augenhöhe mit einem Vogel kommt. Also von oben runter und von unten rauf wirkt immer nicht so schön, auch wenn es natürlich meistens schwierig ist, zum Vogel hinzukommen.
Dann würde mich noch ein bisschen interessieren, woher denn eure Faszination für die Natur kommt? Weil ihr könntet ja jetzt auch irgendwie Menschen fotografieren oder Autos oder einfach andere Sachen. Warum ist es die Natur? Warum sind es Arten?
Also ich finde es halt gerade spannend, weil bei so, wenn man jetzt einfach ein Model fotografiert, da sagt man, stell dich mal so hin, stell dich mal da hin, bleib mal da stehen. Das ist natürlich leicht. Ist, wenn man einen Vogel fotografiert, den will man nicht stören, da kann man schon mal nicht so nah ran. Da muss man sich in ein Tanzzelt reinsetzen, dann kommt der Vogel aber eh nicht angeflogen und das macht es halt spannend. Aber wenn man dann mal ein richtig gutes Bild gemacht hat, so die Top 3 bis 5, wo wir es vorhin von hatten, dann freut man sich halt umso mehr, finde ich. Das macht es spannend.
Ja, das ist jetzt eh so eine ganz spannende Sache. Wisst ihr dann schon früh, nach welchem Vogel ihr sucht. Also irgendwie, weil ihr wisst, ja, der ist jetzt gerade irgendwie da oder man hat es auf Ornitho gesehen oder die fliegen gerade durch. Und ist es dann so, ja, Pokémon-mäßig sucht man dann genau diese Art oder ist es eher ein, wir schauen mal, was da ist und freuen uns dann?
Also man geht schon raus und hat so eine Zielart im Kopf. Es ist aber ganz oft so, dass man die dann nicht findet, aber eine andere spannende Art. Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen. In letzter Zeit sind Zwergschaben bei uns in Bayern eingeflogen. Das ist so eine Art Mini-Kormoran. Habe ich noch nie gesehen, habe ich am Goldbergsee wieder gesucht. Aber nachdem ich die ja nicht gefunden habe, habe ich einen Zwergsäger gefunden. Habe ich dort auch noch nie gesehen, auch selten. Vor allem, ich habe ihn im Sommer gefunden, wo der eigentlich dann in ganz Deutschland nicht zu sehen ist. Das ist halt so ein typisches Beispiel.
Ja, genau so ist es. Also manchmal geht man auch raus und will einfach ein bisschen gucken, was draußen los ist. Aber normal hat man schon seine Zielarten oder wenn man irgendwo speziell sich ansitzt für eine spezielle Art, dann weiß man schon, was man will. Ganz oft ist es eben so, dass die Art da nicht auftaucht und der Vogel nicht mitmacht und zufälligerweise eben eine andere Art kommt.
Jetzt habt ihr mir auch einiges voraus, weil ihr wahrscheinlich Vogelarten wesentlich besser bestimmen könnt als ich. Also ich lerne zwar auch von Woche zu Woche, Monat zu Monat immer mehr dazu. Aber trotzdem, wie habt ihr denn so eure Artenkenntnis aufgebaut?
Ich komme vom Fotografieren nicht über die Artenkenntnis. Ich habe eben immer fotografiert und dann zu Hause nachgeschaut, was ich da eigentlich fotografiert habe. Und so lernt man nach und nach dazu. Und natürlich will man wissen, was man fotografiert hat.
Wo hast du das nachgeschaut?
Mit Bestimmungsbüchern im Internet. Am besten mit Bestimmungsbüchern.
Die sind wahrscheinlich genauer und ja, fachlich korrekt.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Ja, und bei dir?
Also ich bin über meinen Vater zu dem ganzen Naturzeug, sage ich mal, gekommen, weil ich mit dem schon, solange ich mich erinnern kann, draußen unterwegs bin. Dann hat man sich halt mal ein Fernglas zugelegt, dass man die Vögel ein bisschen besser sehen kann. Dann hat man halt eben nachgeschaut, was für ein Vogel das war. So kam bei mir die Artenkenntnis. Und dann kam bei mir die Kamera dazu, weil man sich gedacht hat, man kann die schönen Arten ja auch fotografieren.
Also wenn man Artenkenntnis aufgebaut hat, warum ist das denn so wichtig? Weil man könnte jetzt auch einfach sagen, naja, ob ich jetzt weiß, welcher Vogel da rumfliegt, ist ja irgendwie egal. Und wenn es mich wirklich interessiert, kann ich es ja googeln. Ist Artenkenntnis vielleicht etwas, was so ein bisschen angestaubt ist oder sollte das eigentlich wieder modern und ja, hip werden, sage ich mal?
Naja, also jetzt sagen wir mal, für einen Fotografen ist es auf jeden Fall wichtig, weil wenn man jetzt irgendeine Vogelart sucht, die halt nur im Sommer da ist, Neuntöter zum Beispiel oder so, die fliegen dann ja weg. Und wenn man mit dem Fotografieren und geht halt im Dezember los, da wird man keinen finden. Das heißt, ein bisschen Artenkenntnis ist auf jeden Fall von Vorteil für den Fotografen selbst. Und auch allgemein, wenn die Leute wieder ein bisschen mehr Artenkenntnis hätten, wäre gar nicht so schlecht, weil dann könnte man die Arten auch besser schützen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es extrem schade, dass viele Kinder einfach die grundsätzlichen Singvogelarten, die man wirklich häufig sieht, zum Teil nicht mehr erkennen. Das war früher anders und es wäre schön, wenn es wieder so ist, dass jeder eine gewisse Artenkenntnis hat.
Ja, wie ihr jetzt ja schon gesagt habt, wenn ich es kenne, kann ich es auch besser schützen. Das ist ja auch das, was der LBV maßgeblich macht. Wie seid ihr beide denn überhaupt zum LBV gekommen?
Also, das werde ich mal erzählen. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in der unteren Naturschutzbehörde. Und der erste Vorsitzende vom LBV Coburg arbeitet dort eben. Und da war ich mit dem im Außendienst und da sind wir halt so drauf gekommen, dass ich auch so gern privat mich ein bisschen engagieren würde. Und da hat er gemeint, kein Problem, er schreibt mal den Geschäftsstellenleiter an. Und der würde dann mal ins Landratsamt kommen. Das war dann auch so, in der Mittagspause haben wir uns mal zusammengesetzt, mir wurde der komplette LBV Coburg erklärt. Und damals habe ich dann erst gecheckt, dass der LBV sich ja nicht nur um Vögel kümmert, sondern wirklich alles, Fledermäuse, Insekten, Biotoppflege, also unfassbar viel. Ja, und dann habe ich mir jetzt so ein paar Arbeitsgruppen rausgesucht, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne mal mitgehen. Da wurde mir der Kontakt vermittelt. Dann bin ich eben zur Wasservogelzählung gekommen. Den Urs kannte ich damals schon, habe gewusst, ihn interessiert es bestimmt auch. Dann habe ich ihn dort mal mit hingenommen. Und so ist der Urs noch zum LBV gekommen.
Genau, so wie du es gesagt hast. Ich kam über dich zur Wasservogelzählung, die ja nicht direkt vom LBV gemacht wird, aber eben von LBV-Land bei uns durchgeführt wird. Und so kam ich nach und nach immer mehr zum LBV. Wie ich dann so schnell so tief da reingekommen bin, weiß ich gar nicht mehr so genau.
Schön. Und was macht ihr dann sonst noch beim LBV Coburg, um die Natur zu schützen?
Also ich engagiere mich noch in der Eulengruppe, also wir betreuen sehr, sehr viele Schleiereulen und auch für andere Arten Eulenkästen. Das ist jetzt das Hauptsächliche, was ich noch beim LBV in Coburg mache, eben die Wasservogelzählung, die Naturfotografengruppe und in Bayreuth bin ich auch in der Hochschulgruppe aktiv.
Und bei dir?
Ja, bei mir eben mit dem Urs zusammen die Foto AG, auch die Wasservogelzählung mit dem Urs zusammen und dann habe ich Ende 2020 unsere Amphibien-AG wiederbelebt, beziehungsweise umbenannt in die AG Herpetologie, also dann für Reptilien und Amphibien. Und da bin ich jetzt tätig, eben dieses Jahr viel für die Kreuzkröte gemacht.
Mhm. Zur Wasservogelzählung, da kommt ihr ja auch von heute früh quasi her. Was habt ihr denn da alles gesehen und ja, was wird mit den Daten denn gemacht?
Also heute war es auf jeden Fall mal wieder ein Highlight, weil wir hatten echt viele Arten, auch teilweise seltene Arten. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Unseren Zwergsäger hatten wir wieder, der eben seit August da ist, von dem hatten wir es ja vorhin schon. Dann Saatgänse, die sind in Deutschland jetzt nicht so selten, aber bei uns habe ich noch nie welche gesehen. So ab dem Thüringer Wald gefühlt ist so die Grenze.
Also am Goldbergsee werden sie wirklich selten gesehen. In Norddeutschland ist es natürlich eine ganz alltägliche Art, aber bei uns ein wirkliches Highlight.
Genau, dann hat man noch einen Schwarzhalstaucher, der ist bei uns auch nicht so häufig. Und Gänsesäger waren da, die sind regelmäßig da, aber bei uns nur absolute Wintergäste.
Und dann hatten wir noch die Pfeifente.
Ach genau.
Ja, jetzt macht ihr das Ganze ja auch ehrenamtlich und ihr seid ja beide noch relativ jung, Anfang 20. Also was haltet ihr denn generell von einer ehrenamtlichen Tätigkeit?
Ja, also ich finde es super und super wichtig, dass das viele Leute machen. Mir macht es auch total Spaß und es gibt mir auch wirklich was zurück. Ich bin ja schon länger ehrenamtlich aktiv beim Alpenverein und betreue Kinderklettergruppen und mittlerweile eben auch beim LBV. Mhm.
Ja, ich war davor jetzt nicht ehrenamtlich tätig. Ich bin dann beim LBV erst so ehrenamtlich durchgestattet. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man was machen kann. Vor allem, man wird halt vom LBV unterstützt. Jetzt so zum Beispiel für meine Amphibien-AG habe ich so gemeint, ich könnte eine Fahrgenehmigung für Feldwege ganz gut gebrauchen, weil ich habe nicht immer Lust, 5 Kilometer irgendwo hinzulaufen mit dem ganzen Equipment noch. Das ist jetzt nicht so effektiv und da kriegt man die halt eben über LBV ruckzuck. Also da wird man unterstützt und tut auch noch was Gutes.
Genau, man kann sich für die Natur einsetzen und der LBV gibt seinen Ehrenamtlern auch wirklich was zurück.
Ja.
Das ist was Schönes.
Was würdet ihr denn dann jungen Menschen raten, wenn sie sich in Bayern irgendwo für die Natur einsetzen wollen? Wie kann man da gut anfangen?
Einfach zur nächsten Kreisgruppe vom LBV mal hingehen und sich vorstellen und sagen, dass man sich für die Natur interessiert. Und eigentlich sollte man da schnell eingebunden werden. Junge Menschen werden immer sehr, sehr gerne aufgenommen.
Dann wäre meine abschließende Frage jeweils an euch. Was war denn so euer schönstes Fotoerlebnis?
Also bei mir war es dieses Jahr die Kreuzkröte, wie ich es ja schon beschrieben habe, weil die ist einfach ultra selten. Ich suche die seit 2014 bei uns im Landkreis. Also 2014 habe ich die letzte gesehen eben, seitdem nicht mehr. Und dieses Jahr, weil es ein sehr nasser Sommer war, haben die schön geleicht. Es kamen Kaulquappen durch, es kamen Jungkröten durch und es war halt eben auch ein wirklich gutes Bild mit dabei. Und das war so mein Highlight an dieses Jahr auf jeden Fall.
Also ein wirkliches Highlight, finde ich, ist immer schwer rauszusuchen. Aber ich hatte so ein paar Begegnungen, die mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Da ist ein Schwarzstorch dabei. Der hatte einen sehr außergewöhnlichen Schlafplatz und ließ sich auch von diversen Spaziergängern und Fahrradfahrern nicht stören. Der saß relativ nah am Weg, also vielleicht 20, 30 Meter vom Weg weg auf einem Geländer und hatte da seinen Schlafplatz, kam jede Nacht wieder und ist früh immer weggeflogen.
Über Wochen hinweg, muss man dazu sagen. Ich hatte ja auch nur das Glück, dass ich ihn auch fotografieren konnte. Also es war schon auch ein gutes Erlebnis.
Ja, dann hatte ich noch eine tolle Begegnung mit einer jungen Schleiereule. Das waren so ein paar Highlights.
Ja, dann vielen Dank, dass ihr heute bei mir zu Gast wart, im LBV-Podcast Ausgeflogen. Wenn unsere Zuschauer und Zuschauerinnen Fotos von euch sehen wollen, dann können sie gerne vorbeischauen bei naturfoto-lbv-coburg.de oder bei euch auf Instagram. Ihr könnt ja gerne nochmal sagen, wie ihr auf Instagram heißt, dann kann man euch direkt folgen, wenn man die schönen Fotos bestaunen will.
Also mich findet man auf Instagram unter produced by Basti, jeweils mit einem Unterstrich dazwischen.
Und mich unter meinem Namen Urs Leuthäuser, auch mit Unterstrich.
Wunderbar, danke euch.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, dass du zu uns gekommen bist, da warst und für die schöne Folge.
Sehr gerne. Basti und Urs arbeiten zurzeit mit ihrer Naturfotografiegruppe an einem Kalender, mit dem man sich die schönen Aufnahmen direkt ins eigene Zuhause holen kann. Aktuelle Informationen hierzu gibt es auf der Webseite des LBV Coburg. Beeindruckende Naturfotos gibt es außerdem im neuen LBV-Kalender Walderleben für das Jahr 2022. Den Wandkalender kann man ab jetzt im LBV-Shop online bestellen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt ihn doch gerne weiter an jemanden, der sich für die Geschichten unserer Gäste auch begeistern kann. Bis zum nächsten Mal bei Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale.